Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 54. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen: Das Bundesgericht kassiert die automatische Fahrzeugfahndung, das EID-Gesetz steht kurz vor der Schlussabstimmung und Australien verbietet Social Media für Kinder. Wir nehmen am Freitag, 13. Dezember 2024 auf. Ich bin Rahel.
Mein Name ist Jörg.
Und ich bin Kire.
Wir haben heute viel zu besprechen und zwar richtig viele Erfolgsgeschichten. Und wir springen gleich zur ersten. Ich habe es schon angekündigt, jetzt gerade im Teaser. Das Bundesgericht hat ein wichtiges Urteil veröffentlicht, ein wichtiges Urteil gesprochen, dass die automatische Fahrzeugfahndung die Überwachung des Verkehrs kassiert. Es kassiert auch den interkantonalen Datenaustausch und es macht wichtige Aussagen zum Einsatz von KI bei der Polizei. Aber alles schön der Reihe nach. Wir gehen jetzt als erstes darauf ein, was das für ein Urteil ist, wie es zustande kam und vor allem, was es sagt und was das alles für die digitale Welt und auch das Gewährleisten von Sicherheit in unserer Gesellschaft für Auswirkungen hat. Jetzt Polizeigesetze, die sind kantonal, das heißt, sie sind häufig etwas unter dem medialen Radar der nationalen Medien. Jetzt haben wir aber ein wichtiges Urteil, das wirklich auch diese Signalwirkung hat für die ganze Schweiz und wir wollen deshalb darauf eingehen. Wir wollen aber auch darauf eingehen, ich sage das gleich zu Beginn, weil es das Luzerner Polizeigesetz ist, das ich zusammen mit 14 anderen Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern vor Bundesgericht angefochten habe. Wir haben übrigens auch schon hier darüber gesprochen. Diejenigen, die schon länger dabei sind, die erinnern sich an Folge 21 unseres Podcasts, wo wir ganz am Anfang gleich nach Einreichung der Beschwerde über dieses Gesetz gesprochen haben. Jetzt Polizeigesetze regeln grundsätzlich, was die kantonalen Polizeien machen dürfen. Luzern hat das revidiert im Jahr 2022. Wir haben anfangs 2023 Beschwerde eingereicht. Jetzt ist endlich das Urteil da. Es wurde Anfang November veröffentlicht. Und ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass auch gleich vorab Victor Györfi, der auch oft für die digitale Gesellschaft arbeitet und im Vorstand ist, er hat uns als Anwalt vor Bundesgericht vertreten und wir haben diesen Sieg sicher auch dank ihm feiern dürfen. Was genau haben wir worüber haben wir uns beschwert? Man muss es so sagen. Worüber haben wir uns beschwert bei diesem Luzerner Polizeigesetz und wieso ist das wichtig? Wir haben 5 Punkte angegriffen. Das Bundesgericht hat dann 2 Bestimmungen kassiert. Das hat eine Eingrenzung gemacht. Auf 2 Punkte ist es nicht eingetreten. Ich werde hier zuerst nur auf diese Punkte eingehen, wo die Bestimmung kassiert wurden oder wo sie eben eingegrenzt wurden. Und das erste ist die automatisierte Fahrzeugfahndung. Das ist ein Mittel, das inzwischen in vielen Kantonen diskutiert oder sogar schon eingeführt wurde. Es geht darum, dass man Straßen mit Kameras überwacht und diese Kameras, diese nehmen dann die Autonummernschilder auf, gleichen die ab mit Polizeidatenbanken und können so fahnden, ob jemand ausgeschrieben wurde mit dieser Autonummer. Also beispielsweise bei Entführungen kann man sich das ja vorstellen und sonst bei gravierenden Fällen. Jetzt ist es aber meistens so, dass in diesen Gesetzen natürlich nicht diese Eingrenzung auf die krassen Fälle vorgesehen ist, sondern dass generell sehr offen auf alle möglichen Delikte überprüft werden könnte, dass dieser Abgleich mit Datenbanken sehr umfangreich ist und dass die Daten dann auch aufbewahrt werden. Und das Luzerner Polizeigesetz war insofern speziell, weil es nochmal weiter ging als alle anderen Vorschläge. Es wollte nämlich sogar die Insassinnen und Insassen der Autos optisch erfassen. Also faktisch eine Massenüberwachung der Personen, der Gesichter und dieser biometrischen Gesichtserkennung, die damit verknüpft ist, weil anders kann man nicht optisch erfassen, die wurde jetzt ganz klar kassiert. Es ist nicht erlaubt und man muss wirklich sagen, die Luzerner Polizeidirektion, die das so entworfen hat, die war wirklich etwas blauäugig, hier so weit zu gehen, weil es war, schon als ich das Gesetz zum ersten Mal gesehen habe, war mir eigentlich klar, dass das nicht gut kommen kann, dass das nicht mit den Grundrechten vereinbar ist. Es ist effektiv die krasseste Form von Massenüberwachung, die man machen kann, wenn man auch noch die Menschen und nicht nur die Autonomen aufzeichnet. Gut, das Bundesgericht hat gesagt, das geht nicht, hat diese Bestimmung gestrichen und es hat auch gesagt, dass es sehr fragwürdig ist, inwiefern die Kantone überhaupt diese Fahrzeugüberwachung machen dürfen, ob es nicht eine Bundeskompetenz ist, ob das nicht in der Strafprozessordnung sein muss und nicht in den kantonalen Gesetzen. Ich erspare euch hier die juristischen Details, wenn es euch interessiert. Es gibt eine gute Einordnung von SRF, die genau diesen Aspekt beleuchtet und das auseinander nimmt. Was man aber sicher sagen kann, ist, die automatisierte Fahrzeugfahndung wird jetzt in allen Kantonen, egal ob sie erst in Diskussion ist oder ob sie schon verabschiedet wurde, in Frage gestellt. Es gibt momentan sehr viele Fragezeichen, ob man dieses Mittel überhaupt je einführen kann in der Schweiz. Und man hat jetzt sehr klare Signale eigentlich vom Bundesgericht, dass das ein sehr krasser Eingriff in die Grundrechte ist. Ja, als grüne Politikerin ist das mein größter Sieg für die Autofahrerinnen und Autofahrer. Vielleicht auch mein einziger, sag niemals nie, aber bisher ist das sicher ein großer Sieg, glaube ich, vor allem aber für die Privatsphäre von Menschen, die sich auf Straßen bewegen.
Also du meinst eine etwas ungewohnte Allianz?
Eine tatsächlich ungewohnte Allianz. Es ist auch interessant, wir waren jetzt in Luzern vor allem Grüne und auch Sozialdemokratinnen, die dieses Gesetz bekämpft haben, aber in anderen Kantonen sind es auch SVP-Leute, beispielsweise im Aargau. Es gibt auch bei bürgerlichen Parteien in anderen Kantonen sehr kritische Leute.
Auch jetzt die Nachfrage, auch für das Gesetz in St. Gallen, das war jemand von der FDP, also das bewegt schon quer durch alle Parteien oder mindestens jetzt einfach auch die Auswirkungen. Aber interessant, habe ich auch noch gedacht, es ist ja jetzt nicht so, dass nicht gewarnt worden wäre in Luzern. Also dass dann halt dann das Parlament dennoch irgendwie darauf beharrt hat und dieses Gesetz so durchgezogen hat. Weiß nicht, haben sie es sogar noch verschärft im Parlament? Gar nicht mehr so.
Nein, das nicht. Aber es wurden alle Anträge mehr oder weniger ohne große Diskussion abgelehnt.
Und jetzt steht man eigentlich vor dem großen Scherbenhaufen. Aber grundsätzlich ist es natürlich komplett nachvollziehbar, weil es ist eine Massenüberwachung. Eine anlasslose Massenüberwachung ist eine Vorratsdatenspeicherung, wenn man die Daten noch aufbewahrt. Also insofern aus Menschenrechtsperspektive, aus Grundrechtsperspektive völlig nachvollziehbar. Ob man dann jeweils Recht bekommt und ein solches Gesetz kassiert bekommt, ist dann natürlich nochmals eine andere Frage, aber komplett berechtigt.
Aber darf ich kurz nachfragen? Hat das Bundesgericht gesagt, es fehlt einfach die gesetzliche Grundlage auf Bundesebene oder so? Oder ist es wirklich so ein fundamentaler Widerspruch zu anderen Grundrechten, die das eigentlich generell verunmöglichen?
Das Bundesgericht sagt, es ist eine Form der Massenüberwachung. Also es ist ein schwerer Grundrechtseingriff. Also es schließt nicht aus, dass der berechtigt ist. Aber man müsste ihn halt eingrenzen, also da sind keine Details vorgegeben. Also das Bundesgericht sagt nicht, für dieses Delikt kann man sich das vorstellen und das müsste die Frist für die Aufbewahrung müsste kürzer sein. Da so detailliert geht es nicht darauf ein. Aber es sagt vor allem auch, es ist eigentlich nicht eine, also es darf nicht zur Strafverfolgung genutzt werden in den Kantonen, weil die Kantone haben eigentlich keine Kompetenz zur Strafverfolgung. Das ist das juristische Detail.
So, die Angemessenheit, die Verhältnismäßigkeit ist in diesem Gesetz gar nicht gegeben.
Es ist zweierlei. Also der eine Punkt ist natürlich von der Kompetenzen her, dass seit es die eidgenössische Strafprozessordnung gibt, eben die Strafverfolgung oder die Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt. Und früher hatten wir die, im letzten Jahrtausend noch hatten wir sie in den einzelnen Kantonen. Mhm. Und von daher darf man das eben jetzt nicht in Polizeigesetzen verankern, sondern wenn, dann müsste es der Bund machen. Das heißt jetzt aber natürlich immer noch nicht, es bleibt dann immer noch eine Massenüberwachung, die eben eigentlich grundsätzlich halt mit den Menschenrechten nicht vereinbar ist. Und da sehe ich eigentlich wie zwei Punkte. Also einerseits dürfen sicherlich die Daten nicht aufbewahrt werden, weil die Daten sind ja vor allem von unbescholtenen Personen. Klar. Also es ist eine Vorratsdatenspeicherung, also es ist eigentlich wie die erste Einschränkung, die gemacht werden müsste, wenn man Fahrzeugschilder überwachen möchte. Und das andere ist, dass eigentlich eine solche Maßnahme immer eigentlich eine temporäre Maßnahme sein müsste, wenn tatsächlich jetzt irgendwie was passiert ist, auf das man konkret reagieren möchte. Und temporär meine ich irgendwie einen Tag, zwei, eine Woche, irgendetwas in dieser Größenordnung. Und es muss eigentlich ein Abgleich unmittelbar vor Ort stattfinden. Also das heißt, man hat irgendwelche Anzeichen, dass man jetzt nach Fahrzeugnummer so und so fahndet aus irgendwelchen Gründen und dann macht man das tatsächlich mit einer Technik, die vor Ort einen solchen Abgleich macht, und wenn es dann einen Treffer gibt, dann geht eine Streife los. Oder andersrum gesagt, eigentlich die Technik müsste ähnlich beschränkt sein, wie wenn man an einer Straßenecke eine Polizeistreife stellen würde und die haben da irgendwie ihre Nummern im Kopf oder ihre Fahrzeugmerkmale im Kopf, nachdem was gefahndet wird, und wenn dann entsprechend ein Fahrzeug vorbeifährt, dann wird Blaulicht angemacht und die Verfolgung geht los.
Genau, das wäre quasi das Äquivalent eben zu dieser analogen Polizeistreife. Und ich glaube, das wäre auch der Weg, den ich mir für eine freie, liberale Gesellschaft auch vorstellen könnte, wie man das machen würde. Jetzt interessant ist eben nur die Frage, ob das Thema überhaupt wieder aufgegriffen wird. In Luzern wird jetzt erstmal nichts passieren. Also soweit die Infos momentan sind, wird man nicht versuchen, das in einer schwächeren Form wieder einzuführen, sondern wartet jetzt ab, was passiert mit dieser Kompetenzfrage auch.
Mit der Kompetenzfrage, wenn es nochmal aufgegriffen wird auf nationaler Ebene, und dann haben wir hier den Vorteil, dass das natürlich nicht unter dem Radar der Medien passieren kann. Also wenn dann so ein Vorschlag kommt, hey, das muss ermöglicht werden oder mehr möglich sein, als jetzt das Bundesgericht erlaubt, ich glaube, da wäre das mediale Echo da, und das hilft dann auch in der Art, die Diskussion anzufachen und auch ja, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, falls nötig. Also ja, cooler Erfolg.
Genau, der Erfolg geht noch weiter. Wie gesagt, das war nur der erste Teil dieses Urteils. Der zweite, der betrifft Polab. Jetzt, das sagt euch vermutlich nichts. Polab ist eine geplante Plattform zum Datenaustausch zwischen den kantonalen Polizeien und den Bundespolizeien oder Sicherheitsbehörden des Bundes. Das ist ja grundsätzlich, glaube ich, nicht etwas, wo ich fundamental Opposition machen würde. Es macht Sinn in einer vernetzten Welt, wo wir uns ständig über kantonale Grenzen, teilweise auch über nationale Grenzen hinweg bewegen, da einen gewissen Datenaustausch sicherzustellen. Jetzt, was Luzern aber gemacht hat in seinem Polizeigesetz, es hat da kaum eingegrenzt, wer darf auf diese Daten zugreifen, in welchen Deliktsfällen oder auf welcher Stufe, also schon bei Vorermittlungen, Ermittlungen oder schon erst bei Verurteilungen, dürfen Daten ausgetauscht werden. Es hat auch keine genaue Regelung des Prozesses gemacht. Also sehr vieles war offen. Und das ist natürlich entgegen den Prinzipien auch, dass man gerade solche heiklen Daten aus Strafverfolgung möglichst nur dort teilen sollte, wo es wirklich nötig ist. Das Bundesgericht hat diese Bestimmung vollständig gekippt und aus meiner Sicht eben auch sehr, sehr gut begründet. Es braucht eine Sorgfalt, wenn man so etwas macht, wenn man solche Systeme miteinander vernetzt. Es ist zum Beispiel einfach nicht einsichtig, wieso beispielsweise Daten aus Vorermittlungen, oder? Und was sind Vorermittlungen? Vorermittlungen ist, es gibt noch nicht mal einen klaren Verdacht, es gibt einfach mal eine Meldung. Also jemand ruft an und beschwert sich darüber, dass ich am Abend zu laut war, also eine potenzielle Lärmbelästigung. Das landet schon mal irgendwo in einer Polizeidatenbank in Luzern, dann leuchtet es mir nicht ein, wieso die Waadtländer Polizei das abrufen können sollte, oder? AbfallsünderInnen oder so. Also man hat da alles geöffnet und das Bundesgericht sagt jetzt, das geht nicht. Man muss das klarer bezeichnen, man muss auch Möglichkeiten schaffen zur Beschwerde, wenn man als Bürgerin oder Bürger davon betroffen ist. Und man muss da ja einfach das viel klarer regeln, und zwar über alle Kantone oder allenfalls sogar der Bund. Auch jetzt gibt es hier in diesem Projekt eine große Verunsicherung. Es gibt eine Medienmitteilung der kantonalen Polizeidirektorinnenkonferenz, wo die sagt, ja, man muss jetzt mal analysieren, ob man diese Plattform überhaupt machen darf, ob der Bund das machen darf. Das ist alles ein bisschen offen. Ich vermute, irgendwann wird so etwas kommen, aber hoffentlich etwas cleverer und vor allem grundrechtskonformer aufgestellt.
Also da ist ja auch eben die Frage offen, ob das eigentlich den Kantonen machen oder ob das irgendwie in die Bundeskompetenz fallen müsste oder was es da allenfalls an Regelungen bräuchte. Und was man ja da oft in den Kantonen sieht, dass sie eigentlich Dinge vorwegnehmen, die eigentlich das Konkordat vorsieht oder die dann allenfalls auch durch den Bund geregelt werden sollte oder wenn es keine Regelung durch den Bund geben sollte, dass sie dann irgendwie wie ein Fallback haben und das irgendwie interkantonal zu lösen, zu bekommen. Und so wie ich jetzt das verstehe, schiebt das Urteil dem eigentlich allem gleichermaßen einen Riegel.
Ja, ich glaube, man muss ein völlig neues auch man muss das wirklich völlig neu denken. So, man muss nochmal überlegen, was gehört zum Bund. Es gibt Bestrebungen auf Bundesebene, dass diese Plattform quasi auf die Bundeskompetenz zu nehmen. Aber man muss jetzt wirklich nochmal überlegen, wie man das aufstellt.
Also ich finde es wichtig, dass es einen Austausch zwischen diesen Polizeibehörden gibt. Weil es gibt genügend Verbrecher, die dort verdienen in der Verfolgung, aber die Verhältnismäßigkeit auch hier wieder, die ist entscheidend. Ja, eben, also eine Nachtruhestörung hat einen kleineren Radius als irgendwie ein Netz von Drogenhändlern. Und dann finde ich es schon, jetzt so spontan gesagt, sinnvoll, dass der Bund die Grundinfrastruktur und die Grundregeln festlegt, auch wenn sie nicht unbedingt mal die Hauptnutzer sind. Aber dann ist nur schon mal klar, auf welcher Stufe man Beschwerde einreicht oder Gesetzesänderungen. Weil wenn da 10 Kantone das zusammen machen, ja, ist es auch für die Parlamentarier in den Kantonen schwierig, ein solches Konkordat an die Gegenwart anzupassen. Also das kriegst du als einzelner Kanton fast nicht hin. Dann musst du auf die Regierungen vertrauen, dass die das irgendwie anpacken. Hingegen, wenn das auf Bundesebene ist, dann kannst du ganz klar eine parlamentarische Initiative, eine Motion oder was auch immer starten. Und dann ist dieser Mechanismus viel stringenter und auch nachvollziehbarer.
Gut, wir werden sehen, wo wir dahin kommen. Ich möchte noch zum dritten wichtigen Teil dieses Urteils kommen. Das ist nämlich der mich am meisten freut, aber der leider auch, also weil es eben dort die Bestimmung nicht kassiert wurde, nicht gestrichen wurde, sondern weil sie einfach eingegrenzt wurde, ist es derjenige, der in den Medien am wenigsten Aufmerksamkeit bekommen hat. Nämlich das Bundesgericht hat sich auch dazu geäußert, wie künstliche Intelligenz in Analysesystemen der Polizei eingesetzt werden darf. Und das ist ja, wir kennen das ist das Predictive Policing, wir haben hier auch schon darüber gesprochen. Also quasi, dass man versucht, mit Analysedaten aus der Vergangenheit zu prognostizieren oder herauszufinden, wo es wahrscheinlich ist, dass künftige Straftaten, Verbrechen und so weiter passieren. Und das ist natürlich ein heikles Geschäft, weil was hat man da für Daten? Man hat Ortsdaten und so weiter und so fort, harmlose Sachen, aber man hat natürlich auch Daten über Täterinnen, über Opfer. Und zum Beispiel im Luzerner Polizeigesetz ist vorgesehen, dass man da auch Daten nutzen kann über die Herkunft von Täterinnen und Tätern, über die Hautfarbe und so weiter. Also da sind wir auch in einem Bereich drin, wo es schlussendlich auch Aussagen gibt über wer könnte als nächstes wo eine Straftat begehen, wo man dann auch in einen Bereich hineinkommt, wo Diskriminierungsfragen aufgeworfen sind. Dieses Fass lassen wir heute zu, aber das Bundesgericht hat gesagt, wie man solche Systeme einsetzen darf und hat einfach gesagt, dass smarte Systeme sehr schwere Grundrechtseingriffe sind. Und smarte Systeme heißt, es sind Systeme, wo eben eine künstliche Intelligenz auf komplexe Art und Weise diese Daten zusammenmischt, auswertet, analysiert und dann ein Resultat ausgibt, das wahrscheinlich so nicht mehr direkt nachvollziehbar ist. Und das Bundesgericht hat eben gesagt, das ist ein derart schwerer Grundrechtseingriff, dass es dafür spezifische Bestimmungen bräuchte. Im Luzerner Polizeigesetz gibt es diese Bestimmungen nicht. Also ist es nicht erlaubt, eigentlich solche Systeme in Luzern jetzt einzusetzen. Oder kurz zusammengefasst kann man, also das Bundesgericht sagt wirklich, es muss eine manuelle Eingabe sein. Also es spricht wirklich davon, dass manuelle Daten eingegeben werden müssen, dann darf schon noch irgendein automatisierter Algorithmus dann darüber rechnen, aber es muss eigentlich so wie nachvollziehbar sein. Mhm. Und zusammengefasst kann man vielleicht sagen, es ist Excel erlaubt, aber sicher kein Minority Report Verschnitt und sicher keine KI-Sachen. Und ich finde, das ist ein mega wichtiges Urteil, weil das ist so in dieser Blackbox der Polizei drin, wo ich finde, da passieren Sachen gerade mit neuen Technologien, wo extrem heikel sind und wo jetzt das Bundesgericht sagt, das muss man, wenn man es überhaupt machen darf, irgendwann muss man sehr, sehr gute gesetzliche Grundlagen haben, die diesen Eingriff rechtfertigen. Voilà. Ich glaube, das wird noch auch das eine Signalwirkung haben für andere Kantone. Wir werden sehen, es ist wie gesagt jetzt in Luzern kein Änderungsbedarf. Die Bestimmung bleibt drin, aber muss einfach sehr eng ausgelegt werden. Und wir werden sehen, wo das dann hinführt. Wir haben einen Workshop, kommenden Winterkongress, wo wir uns nochmal mit diesen Polizeigesetzen befassen, auch mit den Konsequenzen dieses Luzerner Urteils. Und ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Der Titel ist Polizeigesetze und keiner und keine schaut hin.
Anscheinend doch.
Anscheinend doch. Anscheinend schaut rein. Doch. Oh, Winterkongress.
Die erste Empfehlung für den Winterkongress Februar, März, an Freitag, Samstag.
Das Programm ist auch erst in der kommenden Woche online.
Ah!
Ihr habt exklusive Informationen vorerhalten.
Tja, ein weiterer Grund, bei uns Podcast-Hörer zu sein.
Dann würden wir zum zweiten Thema übergeben. Und zwar sprechen wir über das ED-Gesetz. Dieses steht nun kurz vor der Schlussabstimmung. Und das ist daher, dass jetzt in dieser Woche der Ständerat die letzten Differenzen ausgeräumt hat und jetzt dann eben die Schlussabstimmung am kommenden Freitag in der nächsten Woche stattfinden wird und dann das Gesetz verabschieden wird. Wir haben uns bis zur letzten Differenz jetzt intensiv und auch erfolgreich in den politischen Prozess eingebracht. Der scheint nun tatsächlich und mindestens vorläufig zu einem guten Ende zu kommen. Nun, worum ging es jetzt noch zum Schluss? Und zwar hat es jetzt noch Debatten gegeben zur Veröffentlichung und Verwendung der Software als Open Source. Und zwar war ursprünglich geplant, dass die Software nur veröffentlicht werden sollte, aber ohne dass man sie auch wirklich hätte selber einsetzen dürfen. Also es waren nur Testzwecke vorgesehen, aber nicht, dass man die Software auch wirklich weiterentwickeln und dann produktiv verwenden hätte können. Im Nationalrat konnte dann erreicht werden, dass die Komponenten tatsächlich als Open-Source-Software und unter einer entsprechenden Lizenz freigegeben werden, sodass man sie eben auch wirklich unter den vier Freiheiten, die Open-Source gewährleistet, verwenden kann. Der Ständerat hatte dann noch eine leichte Einschränkung eingebaut und passte die Formulierung dem Wortlaut aus dem MBAG an. Das MBAG ist das Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben. Über dieses Gesetz haben wir auch schon gesprochen. Die Einschränkung, die sie gemacht haben, bezieht sich darauf, dass eine leichte Einschränkung gemacht wird. Das heißt, wenn Lizenzrechte gegen eine Veröffentlichung sprechen oder die Sicherheit tangiert ist, dass man darauf verzichten kann. Also da gibt es diese Harmonisierung der Bestimmungen eben zum MBAG. Nun ist es natürlich so, oder das war auch so unsere Einschätzung, dass eine solche Ausnahme oder Klausel in einem MBAG natürlich durchaus Sinn macht, weil das MBAG halt die Beschaffung und die Entwicklung von Software beim Bund gilt, also ganz generell. Und beim ED-Gesetz ist es natürlich so, dass wir hier ziemlich genau wissen, worum es sich handelt, wie wir die Software entwickeln möchten. Und entsprechend hätte man da durchaus auch sagen können, nein, Lizenzrechte werden verstoßen wir nicht, weil wir alles selber entwickeln oder aber die Sicherheit ist nicht tangiert oder vielleicht bei einer Komponente und hätte man das spezifischer machen können und eher die Bestimmung offener halten lassen können. Aber schlussendlich können wir eigentlich mit diesem Resultat, das jetzt erlassen wurde, ist gut leben. Was dann der Nationalrat noch gemacht hat, und dies ist auch eine gute Entwicklung, er hat ein sogenanntes Holder-Binding beschlossen. Und dieses besagt, dass über die ausgestellten Keys, also das ist eigentlich der Kern der EID, das tatsächlich dann den Ausweis ausmacht oder mit dem ich die kryptografischen Prozesse anstoßen kann, dass wir über diese Keys nicht frei verfügen können. Also das heißt, die Keys werden mir nicht im Prinzip ausgehändigt und dann kann ich damit machen, was ich möchte, sondern sie werden stattdessen auf dem Kryptoprozessor gespeichert von meinem Smartphone oder meinem Computer und auf da kann ich sie nicht verändern oder auch nicht exportieren. Also ursprünglich war vorgesehen, dass man auch Backups machen können soll. Das ist nun nicht mehr vorgesehen. Und auf der einen Seite, also zuerst mal, denkt man natürlich, eigentlich möchte ich ja darüber bestimmen können, was mit diesen Keys passiert. Aber auf der anderen Seite, wenn es eben sicher in einem Kryptoprozessor gespeichert ist, dann können sie mir auch nicht entwendet werden. Ich kann auch nicht dazu verleitet werden, sie irgendwohin zu speichern, wo sie dann nicht jemand abgreifen kann. Also das ist ein sehr effektives Mittel, um gegen Identitätsdiebstahl vorzugehen und im Prinzip eine gute Massnahme.
Aber das heißt, das Gerät, das ich benutze für die EID, das muss über einen solchen Kryptoprozessor des aktuellen Standards verfügen. Sonst geht das gar nicht.
Genau, sonst geht das gar nicht. Aber eigentlich alle moderneren Smartphones haben solche Kryptoprozessoren. Auch Desktop-Rechner haben entsprechende, das sind die TPIs. Die sind eigentlich schon seit vielen Jahren verfügbar. Also diese Technik ist eigentlich gegeben. Genau, was dann der Ständerat noch gemacht hat, auf Anraten des Bundesamts für Justiz, und das kam dann ziemlich überraschend nach dieser Einführung des Holderbindings oder des Nationalrats, er hat beschlossen, dass eine Bundeswallet eingeführt werden soll. Und das heißt, dass nur unter der Verwendung einer App, die vom Bund eben herausgegeben wird, dass eine nur mit dieser eine EID beantragt, aufbewahrt und vorgewiesen werden kann. Und damit wäre natürlich das Prinzip von Open Source unterlaufen worden. Also das heißt, ich kann eben nicht mehr die Software oder eine eigene Software oder eine abgeleitete Software vom Bundescode verwenden und darin meine EID abspeichern und diese daraus verwenden. Der Grund, wieso der Ständerat das beschlossen hat und eine solche Bundeswallet eingeführt hat, ist zurückzuführen, damit eben dieses Holder-Binding gewährleistet werden kann. Also ihre Annahme ist, dass nur wenn ich weiß, welche Software diese EID beantragt und sie dann weiterspeichert, eben auf dem Kryptoprozessor, nur wenn ich diese Software unter Kontrolle habe, ich eben auch diesen Prozess unter Kontrolle habe und weiß, dass die EID oder die Keys tatsächlich im Kryptoprozessor angekommen sind und nur dort gespeichert sind.
Also Sie sagen, es ist nur so möglich, dass man dieses Holder-Binding gewährleisten kann und dass das alles sicher dann ist. Also ist das nachvollziehbar aus deiner Sicht?
Das ist eigentlich nachvollziehbar, braucht dann noch ein paar andere Dinge, die darum gewährleistet sein müssen, aber grundsätzlich ist dem so, dass diese Sicherheit dann bringt und eben die Keys bei der Ausstellung nicht abgefangen werden können. Was jetzt allerdings dazu kommt, ist und wie man das auch anders lösen kann, also so ein Holder-Binding technisch lösen kann, das ist eine Technik, die nennt sich Remote Attestation. Also das heißt, dass die Applikation, die die EID ausgibt, also die beim EJPD die EID ausgibt, dass die weiß, dass sie jetzt nicht mit der App oder mit dem Handy spricht, sondern tatsächlich mit dem Kryptoprozessor auf dem Gerät. Und damit sicherstellen kann, dass die Keys im Kryptoprozessor landen und nirgendwo sonst. Also das heißt, dass die Wallet, die App, eigentlich nur den Kanal aufbaut und die EID beanträgt, dass die Keys dann aber durch die App durch direkt auf dem Kryptoprozessor gespeichert werden. Und da es jetzt eben diese Technik gibt, gibt es jetzt auch nochmals eine Anpassung im EID-Gesetz, die eben eigentlich sagt, wenn das gewährleistet werden kann oder wenn dies gegeben ist, wenn eine Remote Attestation möglich ist, dass dann eben auch eine EID in eine Drittanbieter-App, unter Umständen eben auch eine App, die ich mir selber kompiliert habe aus dem Code der Bundesverwaltung, dann hier rein eigentlich meine EID ausstellen lassen kann und sie daraus auch verwenden kann.
Also zwei Varianten. Entweder man nimmt die Bundeswallet,
ja,
wo der Bund den Code im Griff hat und weiß, dass der nicht bescheißt oder nichts Falsches macht. Ja. Oder man nimmt eine Software, die gegenüber dem Aussteller mit dieser Remote Attestation garantiert, dass der Key direkt in den Security-Chip reingeht, ohne dass die den noch kopieren und irgendwo in die Welt hinaus posaunen kann.
Genau, also wenn man einen Online-Prozess macht, dann nimmt man dennoch eine Bundesapplikation und beantragt sie, die EID. Mhm. Man kriegt sie dann aber in eine beliebige Applikation ausgestellt, wenn gewährleistet ist, dass der Key durch diese Applikation dann auf dem Kryptoprozessor landet.
Okay.
Genau. Und jetzt, das heißt jetzt aber auch andersrum zusammengefasst, kann man sagen, ich habe jetzt die Möglichkeit, also wenn diese Technik so gegeben ist, kann ich zukünftig mit meinem Open-Source-Handy auf das Passbüro gehen, kann mich dort ausweisen und den Prozess für die Ausstellung der EID durchführen und mir dann die EID in meine Open-Source-Applikation ausstellen lassen, die sie auf den Kryptoprozessor speichert.
Also für die Leute, die wirklich möglichst keinen Bundescode haben wollen und möglichst unabhängig von den grossen Anbietern sein wollen, die haben zwar einen Aufwand, aber ich glaube, die sind ja eh technikneu, es ist also ein vertretbarer Aufwand, dass sie eine EID direkt in ihren Kryptoprozessor bekommen, während, sagen wir, wahrscheinlich 90% der Bevölkerung sagen, ja, dann habe ich eine Bundeswallet auf meinem Smartphone, iPhone und Kohorten und ich bin mit dem Standardprozess zufrieden.
Das ist genauso und kommt noch ein Punkt dazu, wenn du die EID dir vor Ort ausstellen lässt, dann fallen da keine biometrischen Daten an.
Und jetzt bin ich ja überrascht, dass unsere nationalen Ständeräte Ihnen alle so technisch versiert sind, dass sie an all diese Optionen gedacht haben und das eigentlich recht gut konzipiert haben und am Schluss auch noch alle möglichen technischen Wege da offen gelassen haben.
Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Prozess und das ist eigentlich noch krass. Also am Ende war das eine Auseinandersetzung oder eine Diskussion, die immer wieder stattgefunden hat zwischen uns und dem BJ.
Also die digitale Gesellschaft hat konkret eigentlich auch sehr eng mit der Bundesverwaltung, mit dem Bundesamt für Justiz zusammengearbeitet und dort auch dann mit ein paar wahrscheinlich ThemenleaderInnen in den Räten das eingebracht.
Ja, also Zusammenarbeit ist jetzt ein etwas grosses Wort. Also es waren auch viele auch Auseinandersetzungen zu sagen oder auch Forderungen und dann wieder technische Abklärungen und dann ging das hin und her. Aber interessanterweise gab es schon viele gemeinsame Ziele, aber natürlich auch unterschiedliche Anforderungen oder Fragestellungen hinsichtlich der Sicherheit oder der Bequemlichkeit, die dann diesen Prozess dann eigentlich geprägt haben, also diese Diskussion geprägt haben.
Ja, ist ja häufig auch so im Sport, um wirklich gut zu sein, brauchst du einen guten Gegner, der dich herausfordert, der dich challenged, der dafür sorgt, dass du nochmals die Extrameile gehst, um das Produkt nochmals zu verbessern und ja, scheint hier recht gut geklappt zu haben.
Ja, jetzt mindestens was diesen Offline-Prozess anbelangt, den Online-Ausstellungsprozess, den gibt es natürlich noch. Dann haben wir nicht zuletzt eben auch wegen dem Anfallen von den biometrischen Daten, aber auch wegen der Sicherheit eigentlich immer wieder kritisiert. Aber immerhin gibt es jetzt eigentlich auch eben diese Möglichkeit, dass man das offline machen kann. Und das ist auch jetzt zum Beispiel für mich persönlich. Also ich würde das genauso machen und dann entsprechend physisch auf das entsprechende Amt gehen und dann mir so die EID so ausstellen lassen. Und da bin ich eigentlich unabhängig dann von Software vom Bund einerseits auf meinem Handy, aber auch bin ich nicht angewiesen, Google App Store oder ähnliche Komponenten zu verwenden, die ich eigentlich nicht auf meinen Geräten haben möchte. Also das von daher sicherlich ein gutes Resultat.
Sehr cool. Also viel Arbeit und auch viel, glaube ich, ja, es ist jetzt nicht nur diese paar Wochen in den Parlamenten, sondern auch ein jahrelanges Projekt, das mit einer schlechten Version angefangen hat, die vor der Urne nicht bestanden hat, in einem Referendum. Ja, es ist ein schöner Moment, wenn man dann auf ein relativ gutes Resultat, das vielleicht nicht in jedem Detail richtig ist, aber im Großen und Ganzen einfach auf eine sehr gute Basis eigentlich bildet für diese E-Idee.
Also ich bin ja noch ab und zu im Austausch mit Leuten aus den verschiedensten Bereichen. Ich sagte immer, also zwischen der E-ID von damals, die vorgeschlagen wurde, und der von heute, da liegen Welten dazwischen.
Ja, natürlich. Also das haben wir eigentlich auch schon mit den Motionen unmittelbar nach der Abstimmung. Ja, dann die neue Stoßrichtung aufgezeigt, die eigentlich eine 180-Grad-Wende bedeutet hat. Und dennoch ist dann war schon noch interessant, wie viel das dann eigentlich in den Detailfragen drin steckt, ob denn das Ganze wirklich so datensparsam, datenschutzfreundlich, privatsphärefreundlich, sicher und dennoch mindestens halbwegs benutzerfreundlich ist.
Aber ich glaube, es hat wirklich einen Switch gegeben, wie die Leute in den Behörden dieses Projekt angeschaut haben. Vorher hatten wir wirklich das Gefühl, Hauptsache möglichst irgendjemand löst uns das Problem des Logins, der Identifikation und Rauslagern. Und jetzt haben wirklich genau diese Begriffe Datensparsamkeit, Dezentralität, all das hat man jetzt wirklich im Fokus, denkt das durch. Man hat auch die Flexibilität im Fokus, dass man das gut anbinden kann an andere Apps, ohne da irgendwelche Monopolbildung oder ich weiß nicht was zu machen. Also ich sehe auf einen ganz anderen Charakter von einer, sagen wir mal, früheren EDV-Welt jetzt zu einer digitalen Welt, die auch für die Bevölkerung, für den Staat, aber auch für die Wirtschaft funktioniert und nicht einen bevorzugt über die anderen.
Ein Thema war ja noch, jetzt auch in der neuen Vorlage, das haben wir hier auch schon ausführlich beleuchtet, das Thema Überidentifikation. Also da die Frage, wo darf überhaupt eine EID verlangt werden? Also wenn ich meine neuen Schuhe irgendwo bei meinem Schuhhändler des Vertrauens online bestelle, darf der nun meine E-ID verlangen. Wäre ja in der realen Welt nicht so, dass ich da meine ID zeigen muss, um Schuhe zu kaufen. Wie ist das jetzt am Schluss abgehandelt, Kira?
Ja, danke Rahel, dass du den Punkt nochmals aufbringst. Ja, das war eigentlich das, was uns ganz ursprünglich eigentlich mit der neuen Vorlage oder mit dem Vorentwurf beschäftigt hat. Das war eigentlich der erste große Knackpunkt, der uns wirklich Sorge bereitet hat, weil man da sich eigentlich mehr oder weniger einfach auf dem Datenschutzgesetz gestützt hat und sich dann nicht weiter überlegt hat, was mit den Daten aus den Ausweisvorgängen passiert, wenn eben mal dieser Vorgang dann eigentlich passiert ist. Also man hat sich nur überlegt, was bis und mit eigentlich der Ausstellung der EID passiert, aber nicht mehr dann, was eben darüber hinausgeht. Und da haben wir eigentlich auf drei verschiedene Dinge Verschärfungen erreicht. Und zwar ist es nun einerseits so, dass eine EID nur verlangt werden darf, wenn erstens eine solche gesetzlich vorgesehen ist oder aber, und das ist jetzt ein Zitat aus dem Gesetz, wenn sie für die Zuverlässigkeit der Transaktion unbedingt erforderlich ist, insbesondere um Missbrauch und Identitätsdiebstahl zu verhindern. Und das war dann auch nochmals eine Verschärfung, die wir erreicht haben und vielleicht etwas zur Einordnung, was dies bedeutet. Und zwar schon nach dem schwächeren Wortlaut, den wir im Entwurf hatten. So gehört zum Beispiel eine Überprüfung der Identität der Person bei einem Online-Kauf nicht dazu. Also ein Händler kann also nicht einfach sagen, ich will Betrug verhindern und kann dann entsprechend eine EID verlangen, weil da gibt es genügend andere Mechanismen, die das gewährleisten können. Das ist der eine Punkt, der eine Verschärfung hier gebracht hat. Und die andere Verschärfung war, dass beim Vorweisen der EID nun angezeigt wird, wenn die abfragende Instanz, also jetzt eben zum Beispiel dieser Online-Shop im Nicht-Vertrauensregister, Anführungs- und Schlusszeichen, steht, also wenn sie mehr Daten verlangen, als sie dürfen. Also das heißt, der Bund führt ein Register, in dem Organisationen eingetragen werden, die eben mehr Daten abfragen, als sie wollen, als sie dürfen. Und wenn dem so ist, dann gibt es eine Warnung an die Person, die sich nun ausweist. Dies ist natürlich jetzt nicht eine super große Hürde, aber ursprünglich war hier vorgesehen, dass man nur eingetragen wird. Jetzt wird man mindestens auch noch angezeigt. Was wir uns natürlich gewünscht hätten, wäre ein Positivregister, dass man sich zuerst anmelden muss in eine Datenbank, welche Daten man eigentlich abfragen möchte und welchen Zweck. Aber immerhin, es gab hier eine Verbesserung. Und dann noch der dritte Punkt, es wurde eine Bestimmung ins Gesetz eingefügt, die vorsieht, dass es eine ausdrückliche Einwilligung braucht, wenn die Daten, die beim Ausweisen entstehen, aufbewahrt werden sollen. Also da braucht es dann auch noch eine ausdrückliche Einwilligung.
Dann machen wir jetzt dann den Punkt, sowohl bei diesem Thema wie auch beim Gesetz wahrscheinlich im Parlament, oder? Schlussabstimmung nächste Woche.
Genau, so ist der aktuelle Plan.
Dann kommen wir zum dritten Thema. Du hast in der Einleitung gesagt, viele Erfolgsmeldungen. Das letzte Thema ist jetzt eher ein bisschen ein Schritt in eine Grauzone hinein, wo wir uns alle wahrscheinlich nicht ganz einig sind.
Vermutlich keine Erfolgsmeldung.
Es geht einmal mehr um Social Media und der Einfluss dieser neuen Medien auf uns Menschen und speziell auf Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Australien hat sich für ein komplettes Verbot der Nutzung von Social Medien für Kinder unter 16 Jahren ausgesprochen. Das war ein relativ deutlicher Entscheid des Parlaments aus Australien, 102 zu 13 Stimmen. Es ist das erste Land, das das in dieser Breite und Schärfe macht. Was noch speziell ist, das Gesetz hat nicht irgendwie einen extrem langen klassischen Gesetzesprozess genommen, sondern wurde in einem Eilverfahren beschlossen. Also die Entwürfe, die kommen so aus dem Herbst, so von der Regierung her, ins Parlament. Im Parlament wurde dann heftig diskutiert. Man hat noch ein paar Verbesserungen hineingetan, weil ein Problem ist immer, also das erste, wenn man denkt, ja, dann müssen halt die Kinder oder muss man das Alter ausweisen und dann ist ja okay. Australien hat noch keine EID, wo man das datensparsam machen könnte. Dann wäre klassisch gewesen, jeder, der diese sozialen Medien nutzen will, muss seinen Ausweis, die Kopie hochladen und dann kann man ja sehen, ist es das, aber dann würden ja Millionen und Abermillionen von eingescannten Ausweisen auf den verschiedensten sozialen Servern dieser Medienanbieter herumlagen, und zwar der Erwachsenen, weil du musst ja beweisen, dass ich 49 oder 50 bin und nicht 14. Da haben sie gesagt, ja, das soll eben nicht passieren. Aber die genaue Methodik, mit der man das Alter bestimmen will, haben sie nicht festgelegt, sondern gesagt, ja, man soll jetzt den Anbietern ein Jahr Zeit geben, diese Mechanismen zu etablieren, also bis Ende 25. Und danach gibt es dann Geldstrafen bis zu 50 Millionen australischen Dollar, umgerechnet etwas weniger als 30 Millionen Franken, wenn man gegen dieses Gesetz verstößt. Betroffen sind, wie gesagt, die sozialen Medien, insbesondere X-Twitter, TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit und Instagram. Was nicht dabei ist, zum Beispiel, ist WhatsApp, das wird primär als Messenger verstanden und nicht als soziale Medien. Und YouTube, dort ging es, ja, die haben ja auch schon, glaube ich, einige Mechanismen, also die sind. Dort ist die Meinung, das ist nicht ganz so verseucht mit schädlichen Inhalten, und andererseits wird das sehr häufig auch gebraucht, um dort durchaus auch schulische Videos, Education etc. zu nutzen. Also YouTube ist da weggekommen von der ganzen Sache. Es gab auch ein paar kritische Stimmen, das klassische, erstens mal, was kann man umgehen, VPN oder was auch immer. Und Kinder sind sehr lernfähig, wenn es darum geht, Regeln zu umgehen. Also da sind die Lehrer ab und zu erstaunt, wie schnell die lernen können. Und das andere ist auch, und das hat mich zum Beispiel überrascht, inklusive eine Cathy Maskell vom UNO-Kinderhilfswerk UNICEF hat sich dagegen ausgesprochen, insbesondere mit dem Argument, dass man die Jugendlichen in verdeckte und nicht regulierte Online-Räume drängt damit. Was ist so eure erste Reaktion? Ist jetzt Australien der Vorreiter der Welt oder übertreiben sie es? Oder findet ihr, Mama Mia, die haben die digitale Welt immer noch nicht verstanden da unten?
Das ist die Holzhammer-Methode, oder? Was Australien jetzt hier macht, einfach ein Jahr, also eine Altersgrenze zu setzen und dann auch diese, ich muss jetzt gerade lachen, als du gesagt hast, YouTube ist ausgenommen. Ich meine, auf YouTube kann man die schlimmsten Sachen sehen, da sind wir uns einig, oder? Das ist potenziell genauso schädlich, aber ist einfach jetzt in der Abwägung auf quasi auf die positive Seite gekommen. Also ich glaube, man sieht da man sieht zwei Sachen. Man sieht, dass es ein, glaube ich, eine Besorgnis gibt und ein Wunsch, da besser zu schützen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich denke, das teile ich auch. Es ist ja auch in der Schweiz so, es gab vor kurzem eine Umfrage, eine repräsentative, die war dann in den Tamedia-Zeitungen zu lesen, wo wirklich auch 75% der Schweizerinnen und Schweizer, muss man sich vorstellen, 75%, 3 von 4 Leuten, Erwachsenen muss man sagen, gesagt haben, das soll verboten werden, oder? Also es gibt da wirklich, glaube ich, ein Unbehagen und eine Ohnmacht, die ich verstehen kann. Und auf der anderen Seite sieht man jetzt am australischen Beispiel, das wäre aber auch bei uns nicht anders, die Schwierigkeit, wie man das dann umsetzen will, dass man die guten Seiten von solchen Plattformen nutzen kann, die guten Seiten auch für Kinder, und dass man gleichzeitig diese schwierigen Seiten, auch die psychologisch schwierigen Seiten, diese süchtig machenden Feeds oder was auch immer, die schwierigen Videos, dass man das irgendwie auseinandernehmen kann. Das ist dann tatsächlich schwierig, aber ich glaube, nicht unmöglich. Wir kommen vielleicht auch noch auf bessere Ansätze zu sprechen.
Und haben Sie dann gewisse Vorstellungen, wie das umgesetzt werden soll?
Nein, für das ist dieses eine Jahr gedacht, da sollen sich die Anbieter Techniken entwickeln für diese eine intelligente...
Diese angemessenen Massnahmen.
Genau, angemessene Alterskontrolle.
Ja. Ja. Super, aber dass nicht darauf hinauslaufen soll, dass man irgendwie von allen Personen in Australien Ausweiskopien auf die Social-Media-Plattformen lädt.
Wir müssen doch jetzt einfach Gesetzestext der EID schön einpacken, auf Australien schicken und noch sagen, hey, macht doch eine Spende an uns, wir haben euch einen Teil des Problems gelöst. Oder würde man das da einsetzen jetzt können? So eine EID schon, oder?
Ja, grundsätzlich würde das funktionieren. Wenn dann alle entsprechend eine solche Idee hätten, also ein Vorteil der aktuellen Lösung, wie es jetzt in der Schweiz vorgesehen ist, ist die Tatsache, dass es eben möglich ist, nur einzelne Bereiche zu bestätigen und nicht eben einen ganzen Ausweis vorzuweisen, sodass man eben eigentlich ohne mit Name und Adresse dazustehen nur bestätigen kann, dass ich ein gewisses Alter über- oder unterschreite. Auch nicht ein Geburtsdatum, sondern nur die Tatsache, älter oder jünger. Solche Dinge gehen. Aber wir müssen uns natürlich schon klar sein, dass damit solche Mechanismen funktionieren, müssen alle Personen entsprechend eine Idee haben, es müssen entsprechend Geräte im Umlauf sein, es müssen Standards über die ganze Welt verfügbar sein, alle Plattformen müssen das unterstützen, wir müssen gewissen Grundkonsens etc. haben. Da sind wir weit davon entfernt, um das in dieser Art sich jetzt vorzustellen. Und ein Jahr, das ist komplett illusorisch.
Und das andere ist ja, das ist ja die Frage eben, dass nicht zu viele Ausweisdaten im Netz sind. Und das andere ist eben, sind Social Media für Jugendliche und Kinder grundsätzlich genau. So schlimm, genau, dass man sie gar nicht nutzen dürfen? Und das ist ja die andere Frage.
Ja, und man hat ja auch den richtigen Ansatz in generell allen Sachen, wie Kinder in unsere Welt reinkommen, dass man sie versucht zu begleiten, damit sie etwas lernen können. Genau. Und dann irgendwann sind sie vermutlich genug gut drin, dass sie das alleine können. Und wenn du halt einfach sagst, ja, bis 16 gibt es keine Social Media, dann bist du einfach mit 16 danach überfordert. Und
von 0 auf 100.
Richtig, richtig.
Also ich habe noch versucht, ein bisschen einen Überblick über andere Länder zu gewinnen. In Spanien ist der Gesetzgebungsprozess am Laufen in eine ähnliche Richtung. In Florida soll es ab nächstem Juni ein Verbot geben für unter 14-Jährigen. In Frankreich gibt es ein solches Gesetz, das wurde eingeführt. Dort dürfen aber die Eltern das Einverständnis geben, dass die Kinder das trotzdem nutzen dürfen. Und dort haben dann schon ein bisschen Erfahrung. Und eine davon ist, dass rund die Hälfte der Nutzer das Verbot mit einem VPN umgehen. Tada! Aber am meisten interessiert oder fasziniert hat mich der Ansatz von Finnland, und den haben sie schon, glaube ich, seit etwa 2018. Die setzen massiv auf Medienkompetenz, und zwar als zentrales Schulfach. Also nicht einmal im Jahr 2 Stunden, hey Mai, das ist dann böse, sondern wirklich als Schulfach, wie erkenne ich Fake News, wie kann ich zwischen Dodging und einem echten Kompliment oder einer echten Kritik unterscheiden, wie kann ich da einen Filter zwischen mir und dieser teilweise aggressiven Online-Welt setzen, wie kann ich meine Medien-Diät so zusammenstellen, dass sie mich unterstützt, motiviert und nicht nur einfach süchtig macht, deprimiert und ich irgendwelchen völlig unrealistischen Idealen hinterherrennen muss.
Ja, das Interessante an dieser Sache ist, also ich finde das total sinnvoll, wenn man die Medienkompetenz stärkt. Und jetzt gibt es noch eine interessante Entwicklung, glaube ich, die mir letztes Mal vor Augen geführt wurde. Wir sind ja hier alle auch nicht mehr ganz jung und haben vielleicht auch die Tendenz, manchmal etwas paternalistisch zu denken, was man jungen Menschen erlauben sollte und was nicht. Und jetzt in Luzern gibt es das Jugendparlament, also Menschen unter 25, die politisch interessiert sind. Und die haben letzthin debattiert, was sie als wichtigste Forderung dieses Jahres eigentlich ins normale Luzerner Parlament einbringen möchten. Und die Forderung, die sich nach einer harten Auseinandersetzung durchgesetzt hat, war, Achtung, einen obligatorischen Elternabend zur Medienbildung, zur Erkennung von Desinformation und Fake News. Also die jungen Menschen finden, ihre Eltern brauchen obligatorische Elternabende, damit sie Fake News besser erkennen. Und ich finde das
super, bald zurückgespielt.
Ich finde das auch super, weil es führt einem ein bisschen vor Augen, dass man auch ja nicht allzu paternalistisch agieren sollte, dass vielleicht junge Menschen, das sagen auch Studien übrigens, online eigentlich besser mindestens darauf trainiert sind, das zu erkennen, zu misstrauen, was wir alles sehen auf Social Media und sonst wo. Also ich finde das noch schön, es zeigt auch die Komplexität dieser Diskussion und dass man es sich nicht so einfach machen kann.
Ja, aber das heißt eigentlich am Ende, dass es wahrscheinlich hier ein Strauß von Veränderungen oder Maßnahmen bräuchte, dass also die Plattformen einen Teil ihrer Verantwortung oder ihren Teil der Verantwortung wahrnehmen müssen, dass es die Eltern und die Jugendlichen oder die Kinder sind und dass es dann vielleicht auch noch gesellschaftliche Debatte braucht, die aber jetzt vielleicht eben oder die dann nicht darauf hinauslaufen sollte, dass es irgendwie strikt ab 12, 14, 16 irgendwelche Barrieren auf Social Media gibt.
Ja, ich glaube, es braucht dann am Schluss schon einfach es braucht gewisse Barrieren, aber man muss sie abstufen nach Alter und abstufen nach Inhalt, was natürlich komplex ist, das ist so. Aber es braucht auch Barrieren, weil es ist halt schlussendlich einfacher, gerade wenn man selbst Kinder hat, erlebt man das, dass man, es ist wahnsinnig schwierig, etwas nur für die eigene Familie durchzusetzen, wenn alle Kolleginnen und Kollegen irgendetwas dürfen und nur das eigene Kind kann, darf es nicht.
Also das ist und war bei allen neuen Medien so, sei das jetzt Zeitungen, Radio, Fernsehen, Comics, Bücher, da wurde immer der Zerfall der Gesellschaft herbeiprophezeit. Und irgendwann haben wir dann angefangen, das Medium intelligenter zu nutzen, als man am Anfang naiv reingesprungen ist. Also da braucht es tatsächlich eine Lernkurve aller Altersgruppen. Herzlichen Dank ans Luzerner Jugendparlament. Für noch eine kleine Schlussbemerkung, wenn ihr in den Medien zu dem Thema viel hört. Es gibt noch eine zweite Debatte, die fokussiert auf TikTok. Also der Vorschlag von Australien geht auf soziale Medien allgemein und es gibt teilweise Länder, die spezifisch für TikTok etwas machen wollen, natürlich speziell die USA. Vielleicht auch ein bisschen zum Schutz ihrer Jugend, aber wahrscheinlich mehr, dass sie eigentlich ja ein bisschen enttäuscht sind, dass das nicht ein amerikanisches Unternehmen ist, sondern ein chinesisches. Das ist ein kleiner Seitenhit zum Abschluss.
Ja, das spielt dort auf jeden Fall rein. Die Geopolitik ist heute überall. Wir kommen zu den Kurznachrichten und Fundstücken. Und zwar haben wir noch gar nicht viel über KI gesprochen, aber hier kommt auch noch wieder eine Dosis KI. Wird die Schweiz nämlich vielleicht zum neuen KI, ja, wie sagt man, Eldorado der Welt? OpenAI eröffnet auf jeden Fall schon mal ein Büro in Zürich. Und die EPFL, also das heißt die Hochschule in Lausanne, arbeitet jetzt im Bereich KI mit Apple zusammen. Das alles lest ihr auf Watson und SRF.
Dann noch eine Nachricht aus dem Kanton Zürich. Und zwar möchte der Kanton selbstfahrender öffentlicher Verkehr testen. Hier gibt es eine Zusammenarbeit mit den SBB und es sollen erste autonome Fahrzeuge ab 2025, also demnächst im Furttal, eingesetzt werden.
Und die Post entwickelt das EPD weiter, und zwar in der Cloud, und zwar mit dem Anbieter, der auch in Dänemark viel der Infrastruktur aufgebaut hat. Wie gesagt, alle Links in den Shownotes.
Dann noch ein Veranstaltungshinweis, und zwar findet vom 27. bis zum 30. Dezember 2024 in Hamburg der 38. Chaos Communication Congress des CCC statt. Wir als digitale Gesellschaft sind vor Ort und haben einen Infostand und einen Treffpunkt im Village von About Freedom und Bits und Bäume. Kommt vorbei, wir freuen uns über viel Besuch.
Und jetzt habe ich eigentlich nur noch die Verabschiedung. Ich möchte aber auch noch kurz sagen, Kire wird jetzt ein paar Folgen fehlen. Er geht nämlich lange in die Ferien, was wir ihm sehr, sehr fest gönnen. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst jetzt mal mit Jörg und Sven und mir Vorlieb nehmen für einige Wochen. Aber wir sind natürlich wie immer regelmäßig wieder zu hören, auch wenn Kire gerade nicht mehr dabei sein kann. Schöne Ferien, lieber Kire.
Danke.
Ciao, Kire.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns, wenn ihr Rückmeldungen habt. Danke euch fürs Zuhören. Und danke auch fürs Weiterempfehlen. Tschüss und bis bald.